Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Samstags-Sonderfolge von Stammplatz. Und nachdem wir so viele positive Nachrichten zu unserer Top 5 von vor zwei Wochen bekommen haben, haben sich der Kollege Niklas Heising, den ich hiermit herzlich begrüße.
Hallo erstmal.
Und ich, euer André Albers, gedacht, wir machen es nochmal, eine Top 5.
Man sagt ja, Teil 2 ist eigentlich mal schlechter als das Original. Aber das stimmt. Ich glaube, heute packen wir nochmal einen drauf.
Und außerdem haben wir beschlossen, dass es nicht nach einer Trilogie endet, sondern wir werden es jetzt immer mal wieder raushauen.
Wir werden das hier so ausschlachten.
Absolut.
Ne? Ich hab richtig Bock.
Diese Serie wird mindestens 10 Staffeln haben.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, mit jeder Staffel noch einen Ticken besser.
So, aber mal sehen. Wir haben heute, weil wir ja heute Abend das Länderspiel haben, Deutschland in Lyon gegen Frankreich, haben uns gedacht, wir machen heute mal so ein EM-Ding. Die Europameisterschaft steht vor der Tür und wir haben uns die 5 besten Mannschaften ausgesucht, besten in Anführungszeichen, da erklären wir gleich noch ein bisschen was zu, die nicht Europameister geworden sind. Ja. Die 5 besten EM-Teams quasi, die nicht Europameister geworden sind.
Ja, die bei der EM dabei waren. Ich meine, da gibt es jede Menge Auswahl. Logischerweise, es kann immer nur ein Team gewinnen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl jetzt beisammen.
Das Ganze wieder seit 2000, weil wir alle wissen...
Ich bin ein Küken.
Genau, Niklas ist da gerade frisch geschlüpft und deswegen haben wir gesagt, ab dem Jahr 2000. Wollen wir anfangen?
Ja, sehr gerne.
Einst, im Jahr 2008, der kleine Niklas war gerade 7 Jahre alt, da hat eine türkische Mannschaft für Aufsehen in Europa gesorgt.
Eine absolute Kulttruppe. Wir müssen ehrlich sein, es ist qualitativ, gibt es wahrscheinlich bessere Mannschaften, die wir noch hätten finden können.
Genau.
Aber, also man muss schon sagen, die Charaktere in dieser Mannschaft, ich erinnere nur an den Torwart Rüştü, ich erinnere nur, Hamid Altintop hat da zum Beispiel mitgespielt, Arda Turan. Aber der Spieler, der mir immer im Kopf geblieben ist, ist Şemi Şentürk, der Stürmer, der immer diesen Finger auf die Lippenjubel gemacht hat. So diesen, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Also eine richtig, richtig lustige Truppe einfach irgendwie im Nachhinein natürlich trainiert von, ja, Fatih Terim, dem türkischen Trainer schlechthin.
Und diese Mannschaft hat es weit gebracht in dem Turnier. Die sind erst im Halbfinale gegen Deutschland ausgeschieden. Da kommen wir gleich noch zu. Die waren eigentlich nach der Vorrunde oder in der Vorrunde mehrmals schon quasi raus.
Das waren Last-Minute-Champions, muss man sagen. Also immer mal wieder von den Toten auferstanden. Im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien liegen die bis zur 75. mit 0-2 hinten. Machen dann noch 3 Tore, kommen so überhaupt erstmal weiter. Ja, und im Viertelfinale ist es quasi die gleiche Geschichte. Da liegen die in der Verlängerung 0-1 hinten bis zur letzten Minute. Und dann kommt eben Şentürk, macht in der 120. plus 2 das 1-1 und am Ende gewinnen sie im Elfmeterschießen.
Gegen Kroatien da.
Gegen Kroatien. Und dann kommt es zu diesem ominösen Halbfinale gegen Deutschland.
Dann kommt es zum Halbfinale gegen Deutschland, wo das ZDF zwischenzeitlich Bildausfall hatte.
Ja, also kann ich mich sehr gut erinnern. Trotz meines jungen Alters, ich kann mich noch genau an diesen Standbildschirm erinnern mit Bela Reti. Tonprobleme, alles Mögliche.
Genau.
Erst war ja, glaube ich, Ton und Audio. Also man konnte ihn nicht mal hören und dann irgendwann kam dann dieser Bildschirm mit Bela Reti, Tonprobleme, wir entschuldigen uns und dann hat er quasi einen Radiokommentar gemacht.
Und einige deutsche Fans haben sich zwischenzeitlich vielleicht sogar gedacht, besser, dass wir gerade nichts sehen, denn die deutsche Mannschaft, die war schlechter. Das muss man ganz ehrlich sagen. In dem Spiel war das die schlechtere Mannschaft.
Über weite Phasen des Spiels auf jeden Fall. Also die Türkei da mit extrem aggressiv gewesen, extrem emotional, ja auch 1-0 geführt. Dann geht Deutschland 2-1 in Führung. Dann kommen sie wieder in letzter Sekunde quasi. Ich glaube, es war die 87., 86. so. Macht Şentürk wieder das 2-2. Ja, und dann gibt es eben diesen Pfahl durchs Herz von Philipp Lahm da in der 91. Minute. Das ist natürlich unvergessen.
Das war ein krasses Duell und das war so ziemlich so mit der größte Erfolg der Geschichte der Türken, was die Nationalmannschaft angeht.
Also was die Europameisterschaft angeht, definitiv, ist ihr bestes Resultat. Und dann natürlich haben sie noch WM 2002 mit dem 3. Platz.
Ja.
Das ist natürlich, glaube ich, das Allergrößte, was sie bisher erreicht haben. Aber ja, seit der EM 2008 ist ehrlicherweise bei großen Turnieren nicht mehr allzu viel zusammengelaufen.
Und bei Platz 5 haben wir einen kleinen Unterschied zu allen anderen Mannschaften, die jetzt noch kommen. Ich glaube, den Türken hätten wir nicht so richtig zugetraut, schon auch klar Europameister zu werden. Die Spanier waren sehr stark in dem Jahr.
Die Spanier waren sehr stark, aber wir waren in dem Finale auch nicht deutlich schwächer, würde ich mal sagen. Und die Türkei hat sehr, sehr gut mitgehalten in diesem Halbfinale gegen Deutschland. Also am richtigen Tag hätte da vielleicht was zusammengehen können, aber...
Ja, was ich sagen will, ist, die jetzt noch kommen, die hätten es alle eigentlich werden müssen.
Die hätten es eigentlich werden müssen, ja, das stimmt. Das ist bei der Türkei anders, da hast du recht.
Und ich würde sagen, da schwenken wir direkt rüber und gehen auf Platz 4. Da haben wir Franzosen.
Da haben wir Franzosen. 2016 bei der Heim-Europameisterschaft haben es ins Finale geschafft.
Schmerzlich erinnert natürlich noch unsere deutsche Mannschaft, die gegen Frankreich ausgeschieden ist im Halbfinale. Ich erinnere mich noch an Antoine Griezmann mit seinem Fortnite-Jubel.
Ja, ich glaube, der Jubel, der wirklich allen so auf die Eier gegangen ist irgendwann. Und gerade dann beim Spiel gegen Deutschland muss er den natürlich machen. Also ich kann mich noch sehr gut an diesen Scheißjubel erinnern, den jedes Kind während dieser Zeit auch gemacht hat. Ganz, ganz schlimm, wirklich.
Genau, und die Franzosen, Die hatten noch nicht die absolute Mega-Power, wie zwei Jahre später, als dann noch ein Mbappé zum Beispiel dazugekommen ist. Der war noch ein bisschen jung, aber die hatten schon einen Kader, mit dem man im eigenen Land, gerade wenn man Deutschland ausgeschaltet hat, den amtierenden Weltmeister zu dem Zeitpunkt, die hätten damit Europameister werden müssen.
Ja, und ein gewisses Weltmeistergerüst, nenne ich es mal, existierte auf jeden Fall. Also du hattest schon im Tor Lloris, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Giroud, Griezmann, die waren alle schon dabei, die waren auch gesetzt, die spielten. Die Abwehr war eine komplett andere als zwei Jahre später, wo sie Weltmeister werden. Aber trotzdem hätte das definitiv reichen müssen für den Europameisterschaftstitel, so ehrlich muss man sein. Der Weg ins Finale, ja, kann man drüber streiten, war vielleicht auch ein Ticken zu einfach. Also Achtelfinale Irland, Viertelfinale Island, die auch eine Sensation in diesem Jahr waren.
Ja, und gegen Irland muss man auch sagen, da hat man sich schon auch so ein bisschen gequält. Ja, also ich erinnere mich daran, zur Halbzeit lag Frankreich gegen Irland im Achtelfinale sogar zurück.
Ja, haben sich da zurückgekämpft, haben dann Island, das muss man denen auch zugutehalten, haben sie abgeschossen. Die Isländer hatten davor England rausgeworfen, also jetzt auch keine Laufkundschaft, ehrlicherweise. Gut, dann das Halbfinale gegen Deutschland, verlief natürlich denkbar bitter für uns, muss man sagen. Ja, aber definitiv. War jetzt auch nicht unverdient, dass sie da weitergekommen sind. Ja, und da kommt halt dieses Finale gegen Portugal. Cristiano Ronaldo verletzt sich früh, läuft vom Platz, wird vom Platz getragen, unter Tränen, dirigiert dann deine Seitenlinie und da denkst du dir eigentlich, das Spiel ist durch.
Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, als Cristiano Ronaldo ausgewechselt werden musste. Und das war auch ein Zeitpunkt, wo allen klar war, wenn der mit einem Bein noch irgendwie sich da durchschleppen kann, dann lässt er sich nicht auswechseln. Und als der ausgewechselt werden musste und ich mir so den Rest der Truppe angeguckt habe und da wusste ich auch so, boah, eigentlich können die den Franzosen nicht das Wasser reichen, war noch sauer von diesem Halbfinale, weil ich wollte, dass wir unbedingt ins Finale kommen. Da habe ich gesagt, ja, das Ding ist jetzt durch, aber alles andere.
Ja, und dann rettet sich Portugal mit einer absoluten Bollwerkleistung da hinten in der Defensive, rettet sich irgendwie die Verlängerung und dann kommt Eder.
Ja.
Das war sein einziges Tor bei einem großen Nationalmannschaftsturnier. Eins von seinen 5 Länderspieltoren überhaupt und der haut den da aus. Ich glaube, das Tor hatten noch viele vor Augen. 25 Metern haut der den da rein.
109. Minute
und keiner weiß, wie Portugal der Europameister wird. Keiner weiß, wie Frankreich es nicht holt. Frankreich hat noch Pfostentreffer und alles Mögliche, aber ja, sie holen es nicht.
Ja, das Stade de France in Trauer, ich erinnere mich.
Oh ja.
Das war unser Platz 4 und auf Platz 3 kommt die nächste große Enttäuschung fürs eigene Land und das zieht sich jetzt fast so ein bisschen durch. Auf Platz 3 haben wir nämlich die Engländer. 2021, also die EM wäre ja eigentlich 2020 gewesen, dann kam Corona und 2021 hat man sie dann ausgetragen. Auch da hat die englische Nationalmannschaft uns Deutsche ausgeschaltet. Der Moment, der mir da im Kopf geblieben ist, Thomas Müller läuft alleine aufs Tor zu.
Die Müller-Chance, ja. Ne?
Und
geht jedem so, glaube ich.
Genau, schießt das Ding daneben. Die Engländer hatten damals einen brutalen Kader. Also damals schon brutal. Niklas, komm, wirf mal ein paar Namen rein, wo alle mit den Ohren schlackern werden.
Also ich nenne nur Namen, die im Angriff gespielt haben. Ich nenne nur Jadon Sancho, damals in Top-Verfassung. Saka, Kane, Foden, Grealish, Sterling.
Rashford,
also das sind nur die Namen im Angriff, dann hast du natürlich noch Bellingham, Walker, Stones, aber wir gehen jetzt nicht den ganzen Kader durch. Es war schon ein sehr, 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 sehr guter Kader. Man muss sagen, sie haben vielleicht am Ende ein bisschen Karma kassiert. Ich möchte es nur erklären, im Halbfinale gewinnen die gegen Dänemark 2-1, aber durch einen höchst fragwürdigen Elfmeter, durch eine Sterling-Schwalbe.
Die Ideen übrigens auch eine krasse Geschichte bei dem Turnier gehabt mit Eriksen und der Wiederbelebung, ne?
Klar, klar. Ne? Also Dänemark schafft es ins Halbfinale, liefert den Engländern einen Megakampf und verliert dann durch so eine Sterling-Schwalbe, die wird vom VAR auch nicht gecheckt, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Kane verschießt den Elfmeter, verwandelt den Nachschuss, so kommt England ins Finale und spielt dann gegen diese routinierte, sehr erfahrene Italien-Truppe. Und verliert, wie sollte es anders sein, im Elfmeterschießen.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie vor diesem Finale, also nach dem Halbfinale, alle schon, it's coming home. Und ich habe ständig Fernsehbilder aus England gesehen, wo das ganze Land sich darauf gefreut hat, diesen Europameisterschaftspokal in den Händen zu halten am Sonntag dann. Und ja, es hat nicht funktioniert gegen eine Mannschaft. Und auch da sind wir uns, glaube ich, einig, die vom Kader her deutlich schwächer war.
Deutlich schwächer. An dem Tag halt einfach, ja, abgewichst ist immer so ein Klischee.
Es ist so.
Aber man muss schon sagen, du hattest den Engländern irgendwann auch Nerven angemerkt bei dem Spiel.
Genau, und es war ja auch ein Riesendruck drauf. Also man muss schon sagen, die Italiener hatten zwar den schwächeren Kader, waren aber die klar bessere Mannschaft im Finale. Also die hätten es auch schon früher gewinnen können. Ne? Die hatten 66% Ballbesitz. Ich habe mir die Statistik nochmal geholt. 19-6 Torschüsse. Also das war schon die bessere Mannschaft, die da am Ende gewonnen hat. Aber wenn man so 1-1 die Truppen durchgegangen ist, ja, dann war das einfach brutale Erfahrung.
Ja, vom reinen Talent her war das eigentlich kein Vergleich. Ja, das stimmt. Aber ja, so läuft das manchmal einfach bei großen Turnieren. Und gerade bei Endspielen mit englischer Beteiligung oder bei so K.O.-Spielen, wo es dann Richtung Elfmeterschießen geht und so. Ich meine, das haben wir oft genug schon erlebt. Aber
Ich glaube tatsächlich, dass übrigens diese englische Mannschaft, wenn die heute die Europameisterschaft nochmal spielen und das Finale nochmal spielen, gewinnen die das easy. Also die sind einfach an ihrem
Frühjahr. Meinst du?
Ja, ich glaube, die sind an ihrem, also die Spieler, die gleichen Spieler mit heutiger Erfahrung, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ich glaube, die waren alle brutal jung, die haben, dafür wurden die Engländer ja auch gefeiert, alle haben gesagt, das wird die Truppe in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Und dieses Turnier im eigenen Land kam 2 Jahre zu früh.
Ja, da kannst du immer das Argument dann auch der Gegenseite herziehen, ne, dass durch diese ganze Euphorie, und die waren noch so jung und unbekümmert und haben einfach mal drauf losgekickt, meine Weltmeister sind sie ein Jahr später dann auch nicht geworden in Katar, ne?
Absolut, also, richtig, ja, ja, klar. Hast du
ich
recht.
Weiß es nicht.
Hast du recht. Wollen wir weitermachen mit Platz 2?
Sehr gerne.
Neulich wieder zu hören bekommen, Aktien, Börse, Sparpläne, das ist nichts für mich. Ich verstehe ja nichts von Wirtschaft.
Das ist die teuerste Ausrede, sich nicht um sein Geld zu kümmern. Bei 10% Inflation, da kannst du ja quasi schon in Echtzeit zuschauen, wie dein Geld an Wert verliert.
Aber das Beste ist, um sein Geld clever anzulegen, da musst du kein Diplom in Wirtschaft haben.
Aber vielleicht solltest du reinhören bei Defner und Chapitz.
Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner. Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Wir streiten als Bulle und Bär jede Woche um die Wahrheit.
Und wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
Das tut weh. Liebe Stammis, diejenigen, die sich daran erinnern, das werden viele von euch sein, das tut weh. Für mich ist unser Platz 2 der größte Trainerfehler der Fußballgeschichte in Deutschland, an den ich mich erinnern kann.
Ich möchte ihn dir nicht vorweggreifen, weil du hast mich erstmal auf den aufmerksam gemacht.
Ja,
ich war ja, wie gesagt, noch ein junges Küken.
Ja.
So, ich konnte mich an diese Storyline aus diesem Spiel gar nicht mehr erinnern, deswegen zähl einfach mal los.
2012 hatten wir meiner Meinung nach, ja, zumindest die mitbeste Mannschaft. Also die Spanier sind am Ende Europameister geworden, die hatten auch eine brutale Truppe mit Xavi, Iniesta, Torres, das war eine geile Mannschaft. Aber wir mussten uns vor denen eigentlich nicht verstecken, hatten diese kleine Fehde auch mit den Spaniern, da gab es das Spiel in Südafrika auch schon und so. Also
im Finale 2008, das waren alles knappe Spiele.
Genau, und ich glaube, in dem Jahr hätten sie fällig sein können, weil wir, und lass uns da mal kurz drauf gucken, eine gute Mannschaft hatten.
Wir hatten eine ziemlich gute Mannschaft. Also du hast das Gerüst der Mannschaft, die 2 Jahre später Weltmeister wird, hast du schon. Gomez ist zum Beispiel auch noch dabei. Du hast Klose sind dabei, Schweinsteiger, Poldi, Özil, Müller. Aber wir müssen die Namen eigentlich gar nicht durchgehen. Ganz spannend ist halt, Holger Badstuber ist dabei, ne?
Ja, Holger Badstuber galt ja auch mal als das größte Innenverteidiger-Talent überhaupt. Also der hätte, wenn der Körper mitgemacht hätte, natürlich auch noch viel mehr Turniere gespielt.
Wahrscheinlich auch dann, ne? 2 Jahre später Stamm gespielt, ehrlicherweise.
Genau, so ist es. Und dann kommt das Halbfinale. Das Halbfinale gegen Italien. Und jeder wird sich an die Balotelli-Szene erinnern, wie er das Trikot auszieht und diese Muskelpose macht. Nach seinem zweiten Tor war es, glaube ich, nach dem 2:0. Er hat beide Tore in der ersten Halbzeit gemacht. Und warum haben wir es nicht geschafft, obwohl wir die bessere Mannschaft waren, den besseren Kader hatten, diese Italiener in die Schranken zu weisen? Weil Jogi Löw eine Idee hatte. Beziehungsweise, es war wohl eine Kombination, so weiß man heute, aus Jogi Löw und Hansi Flick.
Deinem Hansi Flick natürlich auch dabei.
Meinem Hansi. Die beiden haben sich überlegt, ach, der Toni Kroos, der macht heute mal nicht den kreativen Spielmacher, wie er sonst macht. Der sorgt nicht für den spielerischen Part, sondern der macht den Zweikämpfer. Den stellen wir dem Andrea Pirlo auf die Füße. Und das hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert.
Es ist für mich jetzt im Nachhinein, wenn ich das erste Mal wieder aktiv quasi gehört hatte, ist es für mich eine Wahnsinnsidee aus dem kreativen Genie Toni Kroos.
Den aggressiven Balleroberer
zu machen. Ja. Obwohl du ja eine Option dann wie Khedira zum Beispiel, also du hast ja mit Khedira und Schweinsteiger eigentlich, warst du ja gut aufgestellt auf der Position. Also warum willst du dann auf einmal Kroos irgendwie da als Kettenhund Pirlo an Fuß legen?
Na, man hat einfach den Fehler gemacht, dass man sich taktisch auf die Italiener eingestellt hat, obwohl man so gut war, dass man eigentlich hätte davon ausgehen müssen, die Italiener müssen irgendwie versuchen, uns zu stoppen.
Ja, und die Italiener zu dem Zeitpunkt auch keine Weltmannschaft.
Nein.
Also wir hatten uns auch vorhin mal den Kader angeguckt, da waren Spieler bei.
Es reicht auch aufs Finale zu schauen, die wurden komplett abgefertigt.
Ja, wurden abgeschossen, das stimmt.
Also die haben im Finale gegen Spanien keine Chance gehabt, 4-0 ist ausgegangen. Und das war unser Finale und vielleicht war es auch sogar unser EM-Titel. Ich bin mir eigentlich relativ sicher. Und das war vercoacht. Das war, ich glaube, die Meinung in Deutschland war hinterher auch ziemlich einheitlich und klar, das war ein vercoachtes EM aus.
Ich kann mich auch zumindest noch insofern daran erinnern, dass es so war, also EM 2008 verlierst du das Finale, WM 2010 im Halbfinale, EM 2012 im Halbfinale, dass da die Debatte auch schon so dahin ging, dieses Team kann irgendwie nicht das große Spiel gewinnen, ne?
Ich bin im Nachhinein auf jeden Fall der Meinung, wir haben in der Ära Löw mindestens einen Titel zu wenig geholt. Also ich glaube, 2016 hätte man auch nochmal eine Chance gehabt, auch wenn man in diesem Halbfinale ehrlicherweise verdient als Verlierer vom Platz gegangen ist. Man hat 2008 die Chance gehabt, man hat 2010 die Chance gehabt, weit zu kommen, also ist ja auch weit gekommen, aber vielleicht auch nach dem ganz großen Titel zu greifen. Und wahrscheinlich hätte Jogi Löw, und das ist das, was ihm, glaube ich, Fußball Deutschland auch so ein bisschen vorwirft, auch heute noch, mindestens einen Titel zu wenig geholt.
Das kann schon sehr gut sein. Also wenn man mal guckt in der Zeit, Spanien gewinnt von 2008 bis 2012 alle drei großen Titel. Und wie viel schlechter war unsere Mannschaft damals als die Spanier? Ich
also glaube, 2008
da kann man drüber streiten.
Ja, genau, 2008, ja.
Ja, safe.
2010 war schon eng.
Sehr, sehr knapp.
Ja,
sehr knapp.
Definitiv. Obwohl 2008 das Ergebnis knapp war dafür, dass die Mannschaft von Spanien eigentlich schon deutlich besser war zu dem Zeitpunkt. 2012 hätten wir sie, glaube ich, erstmals geknackt.
Ja, also du redest sehr, sehr euphorisch darüber.
Nein, man hat uns einfach das Finale genommen.
Du bist dir sehr, sehr sicher, deswegen überzeugst du mich gerade fast schon, aber
man hat uns um dieses Spiel gebracht. Jogi Löw und Hansi Flick so ein bisschen haben uns um dieses Spiel gebracht, ehrlicherweise. Ich meine, klar, gehört am Ende die Mannschaft auf dem Platz dazu, aber Toni Kroos, den hast du ja auch nicht als Innenverteidiger aufgestellt und genauso halt auch nicht als Kettenhund für Andrea Pirlo, das macht keinen Sinn.
Nee, als quasi Gattuso
ja.
Gegen die Italiener.
Der deutsche also Gattuso.
Deutsche Gattuso, ja.
Julian Nagelsmann.
Der dynamische Gattuso.
Genau.
Nein, komm, das lassen wir
jetzt. Der Julian Nagelsmann stellt dem Toni Kroos jetzt extra einen beiseite, damit er es nicht machen muss. Wir erinnern uns dran.
Und das ist immer, wie sich Zeiten und Trainer ändern. Ne?
Absolut. Und dann haben wir noch einen Platz 1. Und bei Platz 1 ist, dass diese Mannschaft nicht Europameister geworden ist, es ist ein Skandal. Ich weiß, da warst du noch sehr jung, aber ich weiß auch, der Kollege Heising ist jemand, der ist im Internet sehr bewandert, der fuchst sich rein, der guckt sich alte Sachen gerne an.
Und ich habe zu viel Zeit.
Und die Mannschaft, die muss ein Traum für dich gewesen sein, 2004, die Portugiesen.
Also es ist schon krass. Also die Namen, ich fange mal einfach nur an. Rui Costa, Deco, Figo natürlich, Carvalho, Paulo Ferreira, Ricardo, der Elfmeterkiller, der Torwart, Chimao, Nuno Gomes und man darf nicht vergessen, ein 19-jähriger Cristiano Ronaldo.
Überleg dir das mal. Rui Costa, Deco, Figo und Cristiano Ronaldo in einer Mannschaft.
Das ist krank.
Das ist krank.
Und auch Gastgeber bei dem Turnier wieder, ne?
Eigenes Turnier. Am Ende gewinnen die Griechen das Ding durch ein Tor von
Angelos Karisteas.
Unserer Werder-Legende Euro-Hari.
Meiner Schalke-Legende,
so,
hallo.
Mit unserem Werder-Legendentrainer Otto Rehagles.
Ja? Stimmt.
Also wirklich, wirklich verrückt. Und wisst ihr, klar, die Franzosen haben auch das Heimturnier nicht gewonnen. Wir haben drüber gesprochen, die Engländer haben ihr Heimturnier nicht gewonnen. Aber wisst ihr, was da wirklich verrückt war? Was da noch so mitgespielt hat und trotzdem waren die Portugiesen
also,
die Besten.
Also wirklich geisteskrank. Also auf dem Weg ins Finale schaltet Portugal England aus. Es geht um England und Holland. Holland schalten sie später auch noch aus. Ich möchte einfach jetzt ein paar Namen vorlesen.
Ja.
Von den Engländern und den Holländern.
Ja.
Wir fangen mit England an. Beckham, Lampard, Scholes, Gerrard, Owen, Rooney, Terry, Campbell, Cole. Das ist so diese England-Mannschaft aus diesem Zeitraum, die immer unfassbare individuelle Spieler hatte, aber irgendwie nie was Großes gewinnen konnte. Wenn du dir aber dieses Team auf dem Papier anguckst, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Ja.
So, dann schalten sie die Engländer aus, dann kommen die Holländer im Halbfinale. Hier mache ich auch nochmal mit ein paar Namen weiter. Van Persie, Robben, Van Nistelrooy, Makai, Overmars, Seedorf, Davids, Van Bronckhorst, Stam, Reisiger im Tor, Van der Sar. Also die Weltklasse-Spieler reißen, es reißt irgendwie nicht ab mit den Weltklasse-Namen.
Das ist ja fast schon ein Skandal, dass du Roy Makai damit aufgezählt hast. Also da sind wir
Roy
schon.
Roy Makai war Einwechselspieler bei den Holländern
ja,
damals.
Ja, das Phantom. Aber
muss ich mir überlegen.
Aber da sind wir schon, dass ein Roy Makai in der Mannschaft eigentlich vom Namen her komplett abfällt.
Ja.
Und sowohl die Engländer als auch die Holländer, die lässt du hinter dir in deinem Land. Du hast die Euphorie überhaupt, hast eine Jahrhundert-Talenttruppe in Portugal und dann verlierst du das Finale gegen Otto Rehagel, weil der sich sagt, weißt du was, wir parken hier so heftig den Bus und machen mal ein Standardtor nach einer Ecke und genauso ist es gekommen. Euro-Harry.
Krönt sich damit zum Rehagles. Die Szene, die natürlich auch, die ich auch schon häufig genug gesehen habe, ist natürlich der junge Ronaldo, der da in Tränen auf dem Platz steht. Ne? Also eine mega verpasste Chance und lange dachte man ja, das war die Riesenchance für Ronaldo, diesen einen Titel mit Portugal zu gewinnen.
Genau, ja.
Da wären wir dann wieder bei einem anderen Team, über das wir schon gesprochen haben, bis es dann halt 2016 in Frankreich für ihn passiert, als Dirigent an der Seitenlinie.
Mit der viel schlechteren Mannschaft.
Ja, das ist ja gar keine Debatte.
Also das ist ja
das
total
ist ja
verrückt.
Ein Klassenunterschied, wirklich.
Unser Platz 1, die Portugiesen 2004. Das wird denen heute noch wehtun, denn auch das ist ja klar, selbst wenn man 2016 das Ding dann holt, zu Hause im eigenen Land.
Ja, das wäre ja unfassbar. Das wäre auch nochmal ein ganz anderes Prestigeding für die Spieler im Kader halt gewesen, ne?
Und jetzt, wo wir gerade so drüber reden, habe ich ja fast Angst, dass wir im Sommer das Finale verlieren.
Ich habe es dir vorhin schon gesagt, die Hoffnung musst du dir nicht machen, weil wir schaffen es gerade mal aus der Vorrunde, wenn wir Glück haben. Aber mit dem Finale wird das nicht viel zu tun
diese,
haben.
Diese Pessimistenkacke hier, ich kann es nicht mehr hören, ehrlich.
Du bist wenigstens der einzige Optimist, weißt du? Einen brauchen wir auch von der Sorte.
Und ich hoffe wirklich, dass im Sommer, ich warte auf all die Nachrichten, nicht von den Stammis, einige von den Stammis habe ich sowieso schon hinter mir, aber von euch hier allen in der Redaktion, die mich jedes Mal belächeln, wenn der dynamische Ballack Leon Goretzka das 1-0 im Finale macht. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Weißt du, da renne ich mit meinem Deutschland-Trikot das komplette Axel Springer-Haus hoch und runter.
Wir sprechen uns Mitte Juni wieder, wenn Leon Goretzka gar nicht nominiert ist und man sich den Kader anguckt und sich denkt, eieieiei, und dann sprechen wir uns ein paar Wochen wieder, wenn wir dann nach der Vorrunde raus sind. Mal gucken.
Also, unsere Top 5, wenn euch die Folge gefallen hat, tut uns doch mal einen Gefallen. Sagt euren Freunden, dass es Stammplatz gibt. Ne? Wir leben davon, dass ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns da sehr drüber. Und auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens könnt ihr gerne mal ein Abo und ein Like da lassen. Gerne auch einen Kommentar, 5-Sterne-Bewertung. Alles, was nett ist, hilft uns und da freuen wir uns sehr drüber.
Und gerne noch mal ein paar weitere Ideen, ne?
Ja, schickt sie rüber auf Stammplatz-Handy. Wir haben natürlich, also wir haben keinen vergessen. Ne? Für diejenigen, die beim letzten Mal schon geschickt haben, wir haben alles aufgeschrieben, haben jetzt uns dafür entschieden, passt so ein bisschen zur Länderspielpause, aber wir haben ja gerade gesagt, das wird eine Serie ohne Staffel enden.
Es gibt natürlich auch tausende Ideen. Also bevor jetzt irgendeiner denkt, wir hätten jetzt extra seine Idee nicht genommen oder so. Ich meine, es gibt so viele Top 5, die man machen kann. Also die Möglichkeiten sind gefühlt endlos. Deswegen mal gucken, was wir alles so abklappern.
Wir freuen uns. Deckel drauf.
Ciao, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.